Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wir gehen wählen, engagieren uns in Vereinen und Initiativen. Wir sorgen für unsere Gesundheit und unsere Liebsten und geben uns Mühe im Beruf. Und das alles freiwillig, einfach so, ohne Zwang. Entspringen alle diese Tätigkeiten wirklich unserem freien Willen oder steht dahinter doch so etwas wie eine gesellschaftliche Erwartungshaltung, ein mehr oder weniger deutlich ausgesprochener sozialer Druck? Und was wäre, wenn wir all das nicht täten? Könnte unsere Gesellschaft dann überhaupt noch bestehen? Und was hat die Gesellschaft, in der wir leben, mit unseren Entscheidungen, unserem vermeintlich freiwilligen Handeln zu tun? Vielleicht mehr, als wir glauben, meinen zumindest HistorikerInnen, SoziologInnen und PhilosophInnen der Universitäten Erfurt, Jena und Oldenburg, die sich in der Forschungsgruppe Freiwilligkeit zusammengetan haben, um genau diesen Graubereich auszuloten. Zwischen den Dingen, die wir ganz aus uns heraus zu unserem eigenen Vergnügen tun und dem, was von uns erwartet wird. Manchmal ohne, dass wir das wissen. Eva-Maria Götz berichtet, freiwillig, über erste Ergebnisse.
Retten, löschen, bergen. Die Feuerwehr muss immer schnell vor Ort sein, wie bei diesem Autounfall nahe Glinde. In Notfällen rufen wir die 112. Was fast keiner weiß, 95% der Feuerwehrleute in Deutschland sind ehrenamtlich organisiert.
Also was uns häufig begegnet, ist, dass die meisten Menschen an Ehrenamt denken, wenn sie Freiwilligkeit hören.
Sagt Jürgen Marczukat, Professor für nordamerikanische Geschichte an der Universität Erfurt und Sprecher der interdisziplinären Forschungsgruppe Freiwilligkeit.
Wir versuchen allerdings, Freiwilligkeit größer zu denken und als eine Art Antriebskraft ganz vieler verschiedener Handlungen in unserem alltäglichen Leben zu verstehen.
Freiwilligkeit besitzt eigentlich immer zwei Eigenschaften. Also schon in der Freiwilligkeit liegt der Begriff des freien Willens und Freiwilligkeit setzt immer eine Wahl und Zwangslosigkeit voraus.
Ergänzt Thilo Wäsche, Professor für praktische Philosophie an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und in der Forschungsgruppe zuständig für die sozialphilosophischen Untersuchungen zur Grundlage politischer Partizipation. Ihm ist es wichtig zu differenzieren. So gibt es Bereiche in unserem Leben, die gesetzlich geschützt sind und in denen allein die freie Entscheidung zählt.
Das sind die klassischen Beispiele im medizinischen Bereich bei der Organspende und beispielsweise bei der freiwilligen Teilnahme an medizinischen Tests zu Studienzwecken, also zum Beispiel, wenn dann Impfstoffe erforscht werden soll. Und hier kann man sehr schön sehen, also wie Freiwilligkeit Zwanglosigkeit voraussetzt.
Unser Handeln ist jedoch an Bedingungen geknüpft. In welcher Situation befinde ich mich und welche Entscheidungen muss ich in dieser oder jener Situation treffen?
Und das ist schon das ganz klassische Beispiel bei Aristoteles. Wenn Aristoteles Freiwilligkeit erklärt, nimmt er das Beispiel der Seenot. Und jemand kann sich aus einem Sturm nur dadurch retten, dass er die Schiffsladung über Bord wirft. Diese Tätigkeit, etwas über Bord zu werfen, ist weder erzwungen noch wirklich freiwillig, weil sie aus einer Not geschieht. Er würde untergehen, wenn er das nicht täte.
Hier zeigt sich also bereits die Ambivalenz von Freiwilligkeit. Aber auch in anderen Zusammenhängen wird der Begriff benutzt, obwohl es eigentlich um etwas anderes geht.
Das kennen wir aus dem politischen Diskurs, wenn es heißt, dass die Quote zum Beispiel freiwillig sein sollte oder dass Tierwohlstandards freiwillig sein sollten. Wir sprechen auch von einer freiwilligen Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Umweltstandards. Das sind Bedeutungen, wo wir den Begriff der Freiwilligkeit verwenden, aber bei genauerer Betrachtung handelt es sich hier nicht um Freiwilligkeit, sondern schlichterdings um Selbstverantwortung oder Selbstverpflichtung.
Ohne die Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl zu engagieren und freiwillig mehr zu tun, als von uns erwartet wird, sind unsere modernen Gesellschaften nicht denkbar.
Einer unserer Ausgangspunkte ist, dass mit der Gründung der USA eben eigentlich sowas wie moderne Staatsbürgerschaft erfunden wurde.
Erläutert der Historiker Jürgen Marczukat, der an der Universität Erfurt den Forschungsgruppenbereich Freiwilligkeit als politische Praxis leitet.
Die Menschen wurden von Untertanen britischer kolonialer Herrschaft zu freien Bürgern und freien Subjekten der neuen demokratischen Gesellschaft. Und deren ganz zentrales Kennzeichen war das freiwillige Engagement für das Gemeinwesen. Also das gewissermaßen Abschütteln von Fremdbestimmung. Und das war es, was den neuen politischen Menschen ausmachen sollte und was eben auch ganz zentral mit dieser Vorstellung politischer Rechte verbunden war.
Aber obwohl die amerikanische Verfassung von Anfang an versprach, all men are created equal, alle Menschen sind gleich,
war niemals auch nur ansatzweise daran gedacht, dass damit auch Frauen oder nicht weiße Menschen gemeint sein könnten.
Nicht jeder durfte mitarbeiten am Aufbau der Gesellschaft. Umso größer war der soziale Status, der damit verbunden war. Das Erstaunliche, obwohl große Teile der amerikanischen Bevölkerung wie versklavte schwarze Menschen oder Frauen von freiwilliger Teilhabe ausgeschlossen waren, blieb auch für sie die Freiwilligenarbeit ein Ideal, dem sie unbedingt entsprechen wollten.
Was wir uns eben jetzt insbesondere anschauen, ist, wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen versucht haben, sich in diese politische Teilhabe einzuschreiben. Also etwa schwarze Kirchengemeinden in Philadelphia oder eben Frauenvereinigungen, wie die eben gezeigt haben, dass sie zur politischen Teilhabe fähig sind und zu freiwilligem Handeln in der Lage sind und damit eben auch als politische Subjekte dieser neuen Gesellschaft gelten können.
Mit Hilfe von freiwilliger, also nicht staatlich organisierter Arbeit, versuchten ausgegrenzte Menschen auf sich und ihr Anliegen aufmerksam zu machen und um politische Partizipation zu kämpfen. Mechanismen,
die bis heute fortwirken oder vielleicht sollte man eher sagen, heute immer noch umkämpft sind.
Wir können eben zum Beispiel auf der Ebene der gesellschaftlichen Diskurse also durchaus Parallelen entdecken. Und sowas ist natürlich total interessant, dass man feststellen kann, da gibt es auch so eine Traditionslinie auch der Anrufung oder der Beschwörung von Freiwilligkeit, die eben schon recht weit zurückreicht.
Zieht die Soziologin Stefanie Gräfe von der Friedrich-Schiller-Universität Jena die Verbindungslinie zur Gegenwart? Denn der hohe Stellenwert von Freiwilligkeit besteht bis heute. Zurzeit gibt es, zum Beispiel in amerikanischen Hightech-Unternehmen, allerdings eher die Tendenz, dass Freiwilligkeit ausgebeutet wird.
Der Bezug zur Ausbeutung ist eben der, dass die Frage der Bezahlung in den Hintergrund tritt, was von den Tech-Unternehmen ganz emphatisch auch so beschworen wird, ne, dass also Bezahlung eine ganz schlechte Motivation für Arbeit ist und dass es eben auf die intrinsische freiwillige Motivation ankommt.
Ich arbeite doch nicht, um Geld zu verdienen, sondern um die Welt zu verbessern, heißt es in dieser schönen neuen Welt.
Da gibt es zum Beispiel so ein spannendes Phänomen, dass gerade in den großen Tech-Konzernen, also Google oder auch Amazon, so eine Art freiwilliges politisches Engagement von Beschäftigten angeleitet und angereizt wird, die sich dann im Unternehmen, im Konzern einsetzen, zum Beispiel für Diversity-Projekte oder auch für Projekte mit ökologischen Zielstellungen, die einerseits freiwillig sind, also die Leute in ihrer Freizeit machen, andererseits aber natürlich dazu beitragen, auch das Image des Unternehmens, des Konzerns zu verbessern.
Sich freiwillig und unbezahlt am Arbeitsplatz einzubringen, um die Gesellschaft zu verbessern, ist nicht nur ein Kennzeichen liberaler Demokratien. Das gab es auch schon in der DDR.
Die Neuerer-Bewegung war eine Art betriebliches Vorschlagssystem,
erzählt Elena Kiesel, Historikerin an der Universität Erfurt.
Die Neuerer haben unter anderem in den Betrieben Probleme aufgedeckt. Da ging es unter anderem um technische Schwierigkeiten, die denn gelöst worden sind durch Erfindungen oder auch in den Abläufen irgendwelche Schwierigkeiten und ineffektive Wege oder dergleichen, die denn durch die Neuerer in Form von Vorschlägen angemerkt worden sind. Aber die Neuerer-Bewegung war eben nicht nur eine Grundlage, um irgendwelche Probleme oder dergleichen zu beheben oder Ineffektivitäten oder so, sondern genauso eben auch ein Instrument der DDR-Führung, die Aspekte einer sozialistischen Persönlichkeit sozusagen zu transportieren. Es war ja ganz hoch ideologisch aufgeladen.
Also es ist dem Herrschaftsverständnis der SED-Diktatur ganz tief eingepflanzt, dass die Menschen freiwillig mitmachen sollen. Sie sollen eben nicht gezwungenermaßen mitmachen. Sie sollen es wollen, was sie tun. Sie sollen überzeugt sein. Sie sollen es freiwillig machen.
Erläutert Christiane Kuller, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte sowie Geschichtsdidaktik an der Universität Erfurt und Leiterin der Forschungsgruppe Freiwilligkeit und Diktatur. Ein Widerspruch in sich, könnte man meinen. Doch.
Wenn man genauer hinsieht, sieht man eben, es ist nicht nur ideologische Überzeugung, sondern es gibt ganz viele andere Motive und Situationen, in denen Menschen freiwillig mitwirken, mithandeln, mitmachen, ohne dass unbedingt die ideologische Überzeugung im Vordergrund stehen muss. Und obwohl sie wissen, dass sie eine Diktatur unterstützen, wobei es eben auch Zonen der Normalität im Alltagsleben der DDR gegeben hat.
Die Motive, warum Menschen sich engagieren, können nämlich auch in restriktiven Gesellschaften ganz andere sein, als die herrschende Obrigkeit sich das vorstellt.
Und damit verbunden sind eben ganz oft soziale Anerkennung, Integration, soziale Kontakte, manchmal auch wirtschaftliche Vorteile oder Prämien oder sowas. Also man kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Da können auch sowas wie persönliche Vorlieben, persönliche Befriedigung, kann da eine Rolle spielen. Warum man etwas macht, was auf den ersten Blick dann oberflächlich so aussieht, als ob man es aus ideologischer Überzeugung getan hat. Jeder Mensch hat seinen eigenen Sinn, wenn er bestimmte Dinge macht. Und wir können den von außen eigentlich gar nicht sehen, weil von außen sieht es vielleicht ganz anders aus, als es tatsächlich dann ist.
Zwar war die Freiwilligenarbeit in der DDR von der Regierung gesteuert. Die Motivation der DDR-Bürger, sich am Gemeinwesen zu beteiligen, unterschied sich jedoch kaum von der in liberalen Gesellschaftsformen.
Wir sind oft mit der Frage konfrontiert, dass wenn etwas unter Druck geschieht, dann kann es doch nicht mehr freiwillig sein. Und das denken wir nicht, sondern wir denken, dass es eigentlich überhaupt keine Situation gibt, in der man vollständig frei ist und in der absolute Freiheit herrscht, sondern dass die normale Lebenssituation so ist, dass man bestimmte Rahmenbedingungen hat, die einen begrenzen, die einen unter Druck setzen. Und die Frage ist, wie stark ist dieser Druck?
Ich fand eben dieses Beispiel mit der Flut letzten Sommer ein ganz gutes Beispiel nochmal dafür, für diese Verbindung.
Erinnert die Soziologin Stefanie Gräfe an die überwältigende Freiwilligenleistung nach dem Hochwasser in Südwestdeutschland im letzten Jahr.
Wir haben da gesehen, dass eben Menschen da in großer Zahl sofort in die Katastrophengebiete gereist sind und freiwillige Hilfe geleistet haben, Aufbauhilfe, und das, soweit ich weiß, das auch bis jetzt tun. Ne? Das ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr positiv zu bewerten.
Das nicht staatlich organisierte Mitanpacken funktioniert gut in unserem Land, so der Eindruck. Freiwillige Feuerwehr, ehrenamtlich Engagierte, Handwerker, die ihre Freizeit opferten, alle waren zur Stelle, um den Flutopfern zu helfen. Ein großer Akt der Freiwilligkeit in einem freien Land. Doch Stefanie Gräfe stellt Fragen.
Wir wissen jetzt seit langem, dass es einen Klimawandel gibt und dass Hochwasser eines der typischen Folgeerscheinungen ist. Und da kann man sich natürlich schon fragen, also warum ist ein so reiches Land wie Deutschland, ein so reicher Staat, so wenig gerüstet und muss sich dann in so einer Situation ganz stark auf das freiwillige Engagement der Leute da vor Ort verlassen. Und das Problem bei diesen Arten von freiwilligem Engagement ist ja immer, dass es so ein bisschen unkalkulierbar ist. Es hängt eben davon ab, ob die Leute das über einen längeren Zeitraum machen können und wollen.
Und inwiefern kann man eigentlich noch von Freiwilligkeit sprechen, wenn es darum geht, elementare gesellschaftliche Missstände aufzufangen?
Es gibt einen begründeten Verdacht, dass die Freiwilligkeit überlastet wird. Also der wird einfach zu viel zugemutet, was sie nicht leisten kann.
Meint dazu Philosoph Thilo Wäsche. Welche Sprengkraft das Konzept Freiwilligkeit hat, zeigt sich in unserer Gesellschaft zurzeit in der Diskussion um die Einführung einer Impfpflicht.
Also ich glaube, was man da beobachten kann, ist, dass sich tatsächlich schon sehr viele Menschen von den verschiedenen politischen Maßnahmen an den Rand gedrängt fühlen. Und dass das natürlich erfahrungsgemäß nicht gut ist, um das zu erzeugen, was die Gesundheitswissenschaftlerinnen vielleicht Compliance nennen würden. Also eben ein solches Mitmachen und ein solches freiwilliges Partizipieren.
Meint Forschungsgruppensprecher Jürgen Marczukat.
Der Wandel, der da stattfindet, ist der von freiwilligem Impfen. Und damit auch von freiwilliger Teilhabe an der Politik, die uns alle dazu führen wird, dass wir gemeinsam diese Krise überwinden, hin zu einer Pflicht, die oft eben als Zwang assoziiert wird.
Ein Fehler der Politik sei gewesen, zu Beginn der Impfmöglichkeit eine Impfpflicht kategorisch abgelehnt zu haben, um dann mit immer schärferen Regeln im Alltag die Bedingungen für die freiwillige Entscheidung zu verändern.
Und wenn dann eben danach die Impfpflicht kommt, dann fühlen sich viele Menschen verschaukelt.
Für Jürgen Marczukat zeigt sich auch in dieser gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung wieder, wie sehr Freiwilligkeit von der jeweiligen Situation, etwa einer Notlage, bestimmt wird. Dass aber die Einführung der Impfpflicht gleich bedeuten würde, dass wir nun wieder einer Diktatur entgegensteuern, hält er für
dann auch wiederum hochproblematisch, weil es einfach ein Schlag ins Gesicht all derjenigen Menschen ist, die ein Leben unter Diktatur schon mal führen mussten. Ja? Freiwilligkeit zu problematisieren und zu schauen, wie sie immer innerhalb von Bedingungen funktioniert, heißt nicht zu sagen, dass jedes Führen von freiwilligem Handeln gleichzusetzen ist mit einer Diktatur. Wenn das dann noch darin kulminiert, dass sich Leute gelbe Sterne anheften und ungeimpft reinschreiben, also dann ist das wirklich eine Verhöhnung all der Opfer von Diktaturen und totalitärer Verfolgung, die wir ja in der deutschen Geschichte leider kennenlernen mussten.